Ja, um den Namen Gottes wird es heute gehen. Wir haben einen Text aus dem Alten, aus dem Ersten Testament sozusagen, aus Hesekiel 36. Und was mich dazu inspiriert hat, möchte ich gerade noch vorweg sagen. Es war einmal die Losung am 27. Februar, also letzte Woche Montag. Da heißt es aus der Offenbarung: Wer sollte dich, Herr, nicht fürchten und deinen Namen nicht preisen? Denn du allein bist heilig. Ja, alle Völker werden kommen und anbeten vor dir, denn deine Urteile sind offenbar geworden. Offenbarung 15, 4. Deinen Namen sollten wir preisen. Das ist das eine, und dann hat mich auch inspiriert, ich habe ein Lied gehört: Lobe den Herrn, meine Seele. Das ist auch hier in der Gemeinde recht gut bekannt, dieser Chorus, beziehungsweise es ist ja nicht ein Chorus, hat ja mehrere Strophen. Lobe den Herrn, meine Seele, lobe den Herrn, seinen heiligen Namen. Das ist der Auftrag auch unserer Gemeinde, unseres ganz persönlichen Lebens, Gottes Namen zu loben und zu verherrlichen. Wir haben jetzt schon einiges gehört in der Gottesdiensteinleitung, vor allem über den Namen Jesu. Aber wir werden das erstmal noch vertiefen anhand eines Textes aus dem Propheten Hesekiel. Und mein Wunsch ist es, dass jetzt die Gnade Gottes, die Liebe Gottes und auch der Heilige Geist uns leitet im Hören, im Reden. Und vor allem dann auch ist es so mein Wunsch, dass wir das auch umsetzen, was wir hören. Woche für Woche hören wir hier wunderbare, haben wir wunderbare Gottesdienste. Und dann fragt man sich, ja, was bleibt? Was setzt sich um in unserem persönlichen Alltag, in unserem Leben, in unserer Gemeinde? Was bleibt nach der Verkündigung? Und so möchte ich jetzt mit uns einen Text teilen. Ja, ich denke mal, Prophet Hesekiel, das hat der eine oder andere sicher schon gehört. Und viele sind ja schon lange im Glauben und haben selbst schon Texte gelesen aus Hesekiel. Es ist der Text aus Hesekiel 36, die Verse 16, folgende. Überschrieben nach der Luther-Übersetzung, und zwar die von 1984. Ich habe die lieber als die von 2017, denn es ist einfach noch näher am Grundtext, die 1984er Übersetzung. Und ich mache auch immer mal Mut, dass ihr euch die Bibeln zur Hand nehmt, gerade auch das Alte Testament, der Bernhard hat sich schon eine genommen, richtig, damit man Texte auch vergleichen kann. Ich habe sie jetzt nicht, den Text nicht auf der Präsentation, darum, ja. Die Erneuerung Israels durch Gottes Geist. Schon der erste einleitende Vers 16 ist ein Wort, das sich immer wieder findet, wenn man die Propheten liest, nämlich: Des Herrn Wort geschah zu mir. Des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkind. Als das Haus Israel in seinem Lande wohnte und es unrein machte, mit seinem Wandel und Tun, dass ihr Wandel von mir war wie die Unreinheit einer Frau, wenn sie ihre Tage hat, da schüttete ich meinen Grimm über sie aus, um des Blutes willen, das sie im Lande vergossen und weil sie es unrein gemacht hatten durch ihre Götzen. Und ich zerstreute sie unter die Heiden und versprengte sie in die Länder und richtete sie nach ihrem Wandel und Tun. So kamen sie zu den Heiden, aber wohin sie kamen, entheiligten sie meinen heiligen Namen, weil man von ihnen sagte, sie sind des Herrn Volk und haben doch aus ihrem Lande fortziehen müssen. Da tat es mir leid um meinen heiligen Namen, den das Haus Israel entheiligte unter den Heiden, wohin sie auch kamen. Darum sollst du zum Hause Israel sagen, so spricht Gott der Herr. Ich tue es nicht um euretwillen, ihr vom Hause Israel, sondern um meines heiligen Namens willen, den ihr entheiligt habt unter den Heiden, wohin ihr auch gekommen seid. Denn ich will meinen großen Namen vor den Heiden, der entheiligt wurde, den ihr unter ihnen entheiligt habt, wieder heilig machen. Und die Heiden sollen erfahren, dass ich der Herr bin, spricht Gott, der Herr, wenn ich vor ihren Augen an euch zeige, dass ich heilig bin. Denn ich will euch aus den Heiden herausholen und euch aus den Ländern sammeln und wieder in euer Land bringen. Und ich will reines Wasser über euch sprengen, dass ihr rein werdet von all eurer Unreinheit und von allen euren Götzen will ich euch reinigen. Und jetzt kommen Verse, die sind vermutlich bekannter. Und ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist in euch geben und will das steinerne Herz aus eurem Fleisch wegnehmen und euch ein fleischernes Herz geben. Ich will meinen Geist in euch geben und will solche Leute aus euch machen, die in meinen Geboten wandeln und meine Rechte halten und danach tun. Verse aus Hesekiel 36, 16 bis 27. Ja, wer war der Prophet Hesekiel? Wann lebte er? Wir können uns mal eine Folie anschauen, das hilft uns vielleicht ein wenig. Und das Licht kurz ausmachen, geht das? Weil es doch nicht ganz so groß ist, wie ich es mir gedacht habe. Und schauen uns einfach mal kurz in der Zeitgeschichte um. Vielleicht kennt das auch manche von euch, diese Grafik über die Propheten, über die Könige im Hause Israel. Das finden wir im Süden. Moment. Im Süden, Könige Israel, im Südreich, Juda und Nordreich Israel. Naja, Saul, David, Salomo, wer es vielleicht von hinten nicht lesen kann. Gehen wir zur zweiten Folie. Die Frage war ja, wann hat Hesekiel etwa gelebt? Hesekiel finden wir hier. Ihr seht den Propheten. Und naja, umso größer das Dreieck ist, umso länger war seine Amtszeit oder Lebenszeit. Und wir sehen auch, welche Könige zu der Zeit regiert haben, Joachim, Zedekia, Joachim. Wir hören nachher von der ersten Deportation, also als die Israeliten deportiert wurden nach Babylonien. Das ist hier, das ist also das Umfeld, um das es heute geht. Der Zeitgenosse, Moment, Zedekia war der König, Zeitgenosse Jeremia, auch ein Prophet, einer der großen Propheten. Ja, das vielleicht schon mal vorweg, nochmal als, sagen wir mal, geografische und geschichtliche Kontext. Wer schon mal das Buch vom Hesekiel gelesen hat, der hat vielleicht entdeckt, dass in Kapitel 11 fast die gleichen Worte von der Herzerneuerung vorkommen. Also scheint das eine ganz wichtige Sache zu sein, eine wichtige Anrede Gottes zunächst natürlich an den Propheten, dann aber auch an sein herausgeliebtes Volk Israel. Das darf man nicht vergessen. Israel, das zwar das kleine Volk war, aber darum hat er es erwählt. Die Erwählung. Ja, liebe Gemeinde, nicht ganz unbegründet heißt es von diesem Textabschnitt, den wir heute jetzt gehört haben, er wird auch ein Pfingsttext genannt. Pfingsten, das ist noch eine Weile hin, bis wir Pfingsten feiern. Erst kommt ja jetzt in der Passionszeit, Karfreitag und Ostern, aber dann Pfingsten. Und manch einer sehnt sich vielleicht nach einem ganz neuen, persönlichen Pfingsten, nach einem Erweckungserlebnis. Und diese Verse, die wir gehört haben, sind Mittelpunkt und Höhepunkt der ganzen Verheißung aus diesem Text. Letztlich geht es Gott selbst um eine Neuschaffung, um eine Erneuerung. Haben wir selbst im in der Nachfolge noch dieses Bedürfnis nach Erneuerung, nach innerer Erneuerung? Ich finde, das sind wichtige Worte, die wir heute hören. Und vielleicht ist es an mancher Stelle auch eine Zumutung, es ist ein wirklicher, ja, sagen wir mal, aus der Gesamtschau der Bibel ein richtig wichtiger Text. Es ist eine prophetische Rede. Das Volk Israel, es wird direkt angesprochen. Und vielleicht haben wir es erfasst und erkannt beim Hören, es geht um eine Weissagung, eine Heilsweissagung, also um eine Zusage in wörtlicher Rede. Vers 22 ist sozusagen eine grundlegende Orientierung. Aber wir haben auch den Gegensatz gehört, ein scharfes Entgegnen. Nicht um euretwillen, es geht um das Werben Gottes, um eine neue Liebesgemeinschaft mit seinem Volk. Und Vers 23, wenn wir weiterlesen, da kommt diese Schärfe, also das, die Verschärfung der vorhergehenden Aussage nochmal richtig zum Ausdruck. Es wird wiederholt. Jetzt fragt sich der eine oder andere, die eine oder andere, was ist das Ziel mit dieser Heilsweissagung, mit diesem Wort? Ja, das Ziel der Heilsverwirklichung ist Gottes Ehre. Sein heiliger Name, um die Wiederherstellung seines heiligen Namens geht es. Also zunächst könnte Vers 22 ja, als eine harte Rede erscheinen. Aber demgegenüber, und das ist das Schöne, das Geheimnisvolle, leuchtet immer wieder auch die Hoffnung für das Volk, das er jetzt in der Verbannung lebt, also nicht in seinem ursprünglichen Zuhause, sondern in der Verbannung in Babylonien. Das heißt, sie mussten auch auf ihre Kultur verzichten, auf ihre Opfer, auf ihr Heiligtum. Schauen wir mal auf den engeren Kontext dieser Verse. Wer ist der Autor? Der hebräische Name Hesekiel lautet Jecheskel, übersetzt Gott macht stark, Gott macht fest. Als Sohn des Priesters Busi, so heißt es in den ersten Kapiteln, gleich im ersten, war also Hesekiel Priester und Prophet zugleich. Er war ein Zeitgenosse Jeremias, das haben wir eben auf der Zeittafel gesehen. Um die Zeit 597 kam er mit der ersten Deportation nach Babylonien. Dort wurde Hesekiel 593 vor Christus dann auch zum Propheten berufen. Also es heißt von ihm, er war auch verheiratet und interessant, eine kleine Bemerkung, ein Detail, vielleicht nicht unwichtig, dass er ein eigenes Haus besessen hat. Hesekiel war der erste Prophet, der außerhalb des heiligen Landes Israel berufen war und wirkte. Hesekiel ist der Name des dritten der sogenannten großen Propheten. Also es kommt dann noch Jeremia, Jesaja. Alles wunderbare Texte, wenn ihr mal Zeit habt, vertieft euch doch mal in diese spannenden Geschichten und vor allem auch in die Geschichte, in die Wirkungsgeschichte Gottes. Luther, so hören wir es ja hier in der Übersetzung, nannte den Propheten Hesekiel, während wir, also in der Septuaginta, das war die griechische Übersetzung, und manche haben Übersetzungen, da kommt Ezechiel vor, das ist also die lateinische Übersetzung aus der Vulgata. Und dieser Prophet Hesekiel zählt zu den hinteren Propheten. Vielfach lesen wir in dem ganzen Buch, das hat über 40 Kapitel, auch vom Gericht Gottes an seinem Volk Israel, also an den Auserwählten, an den Nachfolgern. Gericht über die Nationen. Wir lesen aber auch im Hesekiel von den Weissagungen und auch gegen die Nachbarvölker. Ja, wer war das denn zu der Zeit? Dazu gehörten die Amoriter, die Moabiter, die Edomiter. die Ägypter, ja, und auch die Philister. Wenn wir weiterlesen, nach 36, kommt schon 37 ein wunderbares Kapitel, was ich empfehle zu lesen. Es ist nämlich schon ein Hinweis auf die Auferstehung von den Toten. Und das Kapitel 34 davor, also der Kontext von dem Kapitel, was wir heute vertiefen, das ist das sogenannte Hirtenkapitel. Und das ist ja immer so, dass das Alte Testament im Grunde schon ein Hinweis ist auf das, was im Neuen Testament vorausgesagt ist und was sich erfüllt hat. Das Hirtenkapitel, nämlich ein Hinweis auf Johannes 10, wo es um Jesus geht, um den guten Hirten, um seinen wunderbaren Namen. Aber wir finden auch Trostreden nach dem Fall Jerusalems. Jerusalem wurde erobert von Nebukadnezar. Das ist der geschichtliche Background, könnte man sagen. Es geht um einen neuen Bund. Gott möchte sich seinem Volk neu zuwenden. Auch wir sind ja darauf angewiesen, dass er sich uns immer wieder neu zuwendet und sich erbarmt. Es geht um die Auferstehung des Volkes, 37, und auch der Untergang der Feinde ist hier die Rede. Ja, das Alte Testament mit seinen Erzählungen und Geschichten ist manchmal ganz schön makaber. Und zuletzt lesen wir von einem sehr wichtigen Abschnitt über das neue Gottesreich, über die Ordnung für den Tempel und für das Volk. Das sind die Kapitel 40 bis 48. Jetzt vielleicht, um sich das gut zu merken, es ist recht einfach, Kapitel 36, wo wir ja den Text heute lesen und gehört haben, Vers 36. Wenn wir uns mal nach dem Kern, also nach der Kernaussage fragen von dem Propheten Hesekiel, dann lautet die Botschaft: Ohne Gemeinschaft mit Gott und seine Gegenwart ist kein Leben möglich. Das Volk und die Heiden sollen erfahren, dass Gott der Herr ist. Ja, das Volk und die Heiden, die Gemeinde in Bad Nauheim soll erfahren, dass Gott der Herr ist, dass Gottes Name in unserer Gemeinde das Zentrum ist, das Wichtigste und Wesentlichste, warum wir zusammenkommen. Das ist gut zu merken, 36, Vers 36. Dieser Vers kommt immer wieder vor. Ihr sollt erfahren und erkennen, dass ich der Herr bin. Gott selbst, er hat sich ja vorgestellt seinem Volk. Dazu später mehr. Man könnte hier ein kleines Fazit schon mal zusammenfassen und sagen, was will der Text? Was will er heute sagen? Dir ganz persönlich oder mir? Es geht um ein neues Werben um seine Kinder, um sein Volk, heute in die heutige Zeit übertragen, für seine Gemeinde, um uns, für dich, um neu zu werben, in der Nachfolge zu leben und eindeutig zu leben und auch Mut zu haben, diesen großen Namen zu bekennen. Ich möchte uns dazu Mut machen. Ja, nicht nur Sonntagmorgen, wenn wir zusammenkommen und wenn wir unter unseresgleichen sind, sondern jemand hat vorher auch im Gebet gesagt, ich brauche den Mut, dass ich auch in der Reha mit den Menschen, wo ich zusammenkomme, ja, über Jesus reden kann. Ja, dazu sind wir auch zusammengekommen, dass wir ermutigt werden. Ich wünsche uns so sehr ein ganz persönliches, neues Pfingsterlebnis, dass der Heilige Geist uns neu anspricht und dass wir Gottes Ehre herstellen, wenn wir hier zusammenkommen und wieder in unser Umfeld zurückkommen. Dass wir seinen heiligen Namen ehren. Es ist ja schön, wenn wir die wunderbaren Lieder singen. Ja, Jesus, dein Name sei erhöht. Das ist alles richtig. Jesus, Jesus first, er an erster Stelle. Ja, dass wir das wieder zurechtrücken. Wer gerne mal die Propheten vertiefen möchte, dem kann ich im Grunde nur mal auch empfehlen, Einleitungswissenschaft zu lesen von Helmut Egelkraut oder auch das große Bibellexikon. Ich habe selbst auch zu Hause, nun ja, wir brauchten es ja auch zum Teil in der Fortbildung, Das ist herausgegeben von einem der theologischen Lehrer auf Krishna, Helmut Burkhardt. Inzwischen ist er ja verstorben, letztes Jahr. Er war einer meiner theologischen Lehrer in Ethik und Dogmatik. Ja. Ich weiß nicht, wer von euch sich noch erinnert. Im letzten Jahr hatten wir ja auch eine Predigt gehört. Da kam der Hesekiel schon mal vor. Wer erinnert sich denn daran? Also mir geht es manchmal selber so, dass ich zurückdenke und reflektiere, was haben wir alles schon gehört, welche Themen, welche Bibeltexte, es ist unglaublich viel, Woche für Woche oder wenn unsere Gastprediger kommen, aber was bleibt? Was bleibt von der Verkündigung? Was setzen wir um? Wir hörten von dem Wächter Hesekiel, also er war Prophet und er war als Wächter über Jerusalem berufen, über Israel. Seine Verkündigung richtet sich an jeden einzelnen Israeliten und jeder wird zur Rechenschaft gezogen. Aber auch die falschen Propheten und die Heiden. Die Heiden, haben wir vorher schon gehört, das waren die Nachbarvölker um Israel herum. Ich habe schon eine ganze Reihe ja genannt, wer dazugehört. Gott ist auch ein Gott der Heiden, den Nachbarn Israels. Und es ist wunderbar, im Text zu sehen, es leuchtet das Geheimnis der Erwählung Israels über die Völker auf, die Erwählung. Ja, das religiöse und gesellschaftliche Umfeld der damaligen Zeit. Wir haben es teilweise gehört in der Lesung, wie das Volk Israel abgefallen ist von den Geboten. Ich sage es nochmal mit anderen Worten, das Volk Israel lebte in Sünde in der Art des Gottesdienstes. Götzenbilder, Sonnenanbeter, Abfall und Hurerei, ja, auch das kam vor, herrscht im Volk. Aber, und das hat auch mich so sehr stark erreicht, es ist ja nicht die Zerstörung Gottes Absicht über sein Volk, sondern der Neuanfang mit Israel. Darauf zielt der Text, darauf zielt die Prophetie und der Neuanfang mit Israel und den Völkern. Das Gericht, sagen wir es mal anders, dient zur Läuterung, also pädagogisch gesehen, pädagogisch ausgedrückt, zur Erziehung. Zur Läuterung, das ist ein Wort, kennt vielleicht noch die ältere Generation, aber hier sehe ich ja auch Junge, die Kinder, Schüler, ja, was meint ihr denn eigentlich damit? Also sagen wir es so, zur Erziehung. Das kennt ihr ja. Hesekiel spricht aber auch in seelsorgerlicher Weise auf ihre Verantwortung an. Gottes Volk hat den heiligen Namen Gottes entweiht. Lasst uns mal hineinschauen oder hineinhören in Aussagen aus dem Buch Richter. Da wird es nochmal ganz deutlich. Es ist ja eine Geschichte, die sich ständig wiederholt hat im Volk Israel. Übertragen wir es mal auf unser eigenes Leben. Was fällt uns auf? Sehen wir Vergleichspunkte? Und zwar aus dem Buch Richter, Kapitel 3. Da heißt es von dem Richter Othniel: Und die Israeliten taten, was dem Herrn missfiel, und vergaßen den Herrn, also sie vergaßen Gott. Wir vergessen Jesus, ihren Gott, und dienten den Baalen und den Ascheren, also anderen Göttern. Da entbrannte der Zorn des Herrn über Israel. Also man entdeckt in diesem Text und an vielen anderen Texten aus den Richtern im Grunde so wie eine kleine Struktur, eine Abfolge, die sich jeweils wiederholt. 4 Punkte. Also einmal, die Israeliten, das Volk Gottes, wir als Nachfolger Jesu, wir tun das, was Gott vielleicht nicht gefällt, was ihm missfällt. Dann entbrennt der Zorn Gottes, des Herrn über Israel. Und er verkaufte sie in die Hand des Königs von Mesopotamien, und so diente Israel dem Kuschan 8 Jahre. Dann kommt der nächste Punkt, der dritte. Jetzt schrien die Israeliten zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, der sie errettete. Othniel, also der Richter, den Sohn des Kenas, des jüngsten Bruders von Kaleb. Dritter Punkt. Und dann der vierte Punkt, also diese Struktur, die wir immer wieder beobachten können im Alten und Testament. Und der Geist des Herrn, hier in den ersten Seiten der Bibel, spüren wir schon von der Aussage des Geistes Gottes, des Heiligen Geistes. Der Geist des Herrn kam auf ihn und er wurde Richter in Israel und zog aus zum Kampf. Und der Herr gab den König von Mesopotamien in seine Hand, sodass seine Hand über ihn stark wurde. Und dann kommt die Konsequenz. Jetzt hat das Volk Israel 40 Jahre Ruhe. Ja, ich könnte das gerne mal weiter nachlesen und prüfen, diese Struktur, diese vier Punkte. Abfall, Gott erbarmt sich immer wieder, wieder erneut sich abwenden von Gottes Geboten und Gott ist ein treuer Gott. Er hat alles vollbracht, wir wissen das. Und wir erinnern uns an den Wochenspruch des heutigen Sonntags, zweiter Sonntag der Passionszeit, Reminiscere. Da wird das nochmal klar ausgedrückt, auf dem Sonntagsblatt steht es ja auch. Gott erweist seine Liebe zu uns darin, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren, Römer 5, Vers 8. Ja, Jesus Christus, er hat alles vollbracht und alles schon getan, auch für mich, für dich. Für unsere Sünde und für unsere Schuld hat er sein Leben am Kreuz dahingegeben, damit wir errettet werden. Wenn mein Volk, so heißt es in den Chroniken, das nach meinem Namen genannt ist, also nach dem Namen Gottes, sich demütigt und beugt vor dem Willen Gottes, dann kommt die wunderbare Verheißung, dann wird Gott hören und seinen Namen verherrlichen. Aus Erbarmen mit seinem Namen hat sich die Wende bei Jahwe, ein anderer Name für Gott, hauptsächlich in dem Ersten Testament ja verwandt, der Name Gottes Jahwe oder Elohim, hat sich die Wende vollzogen aus lauter Erbarmen. Wir beten dem Vater unser auch heute, denke ich, geheiligt werde dein Name. Das wollen wir tun, das ist unsere Absicht, das ist unsere Intention, also unsere Zielsetzung. Und schauen wir nochmal in den Text und fassen an einer anderen Stelle zusammen, die Hauptsache dieses Textes, man könnte auch sagen, die Hauptintention oder das Evangelium im Bibeltext, die Zielsetzung. Der lebendige Gott hat seinem Volk seinen heiligen Namen vermittelt. Doch sein heiliger Name wurde von Israel und den Nachbarvölkern durch die Sünde entheiligt, verunehrt. Aber damit sein Name wiederhergestellt wird, erbarmt sich Gott, der Herr, um seines Namens willen. Und außerdem, das wäre ein zweiter Punkt, wirkt der Schöpfer, der Kreator, eine Erneuerung des inneren Menschen mit dem Ziel, in seinen Geboten und im Gehorsam zu leben. Um seiner Treue willen, schenkt er seinen Geist. Um die Herzenserneuerung, der heilige Name Gottes. Ja, es wird uns die Zeit nicht reichen, um jetzt das noch zu vertiefen oder auch mal dem Begriff nachzugehen oder zu erklären, was ist denn heilig? Was ist der Name Gottes? Der Name Gottes, der hat sich bereits bei Mose offenbart. Denkt nur an die Geschichte am brennenden Dornbusch, wo Gott von sich selbst sagt, ich bin der Herr, dein Gott, und ihn beruft. Und als drittes die Bildworte der Herzenserneuerung. Vielleicht müssen wir einen anderen Sonntag nehmen, um das nochmal zu vertiefen. Das dauert heute etwas zu lange, habe ich den Eindruck. Vielleicht erinnert sich ja mancher, 2017 war das die Jahreslosung. Es fiel mir jetzt nochmal auf in der Erstellung dieser Predigt, das ist meine erste Predigt, die ich überhaupt zu diesem Text halte. Ich bin der Herr, Dein Gott, das ist die Selbstoffenbarung Gottes, die Selbstvorstellung Gottes. Man könnte auch sagen, seine Bundesformel. Gott stellt auch hier in diesem Text wieder einen neuen Bund fest mit seinem Volk. Wie wichtig der Name eines neugeborenen Kindes ist, das wissen alle, die hier sitzen und Kinder geboren haben und sich im Vorfeld schon Gedanken gemacht haben. Der Name hat eine Bedeutung. Ja, vielleicht einen Moment der Stille, wo man über seinen eigenen Namen nachdenkt. Und wie schlimm ist es, immer wieder zu lesen und zu hören, dass neugeborene Kinder vor einem Krankenhaus abgelegt werden. Ja, das Kind hat zunächst erstmal keinen Namen. Ja, ihr Lieben, ich trage einen großen Namen. Vielleicht kennt jemand von euch diese Sendung aus dem SWR, Südwestrundfunk. Da sitzen ein paar Leute und die müssen den Namen erraten. Es wird also eine Person eingeladen, wo die Angehörigen einen großen Namen haben. Und da muss das Rateteam sich auf diese Persönlichkeit einstellen. Es dauert dann immer eine ganze Zeit, vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, bis sie diesen großen Namen erraten. Manchmal recht spannend, wer da alles eingeladen wird. Und es ist zum Teil recht schwierig, da drauf zu kommen, aber manchmal ist es auch recht einfach. Und heute befassen wir uns aber mit dem großen Namen, dem heiligen Namen Gottes. Wir hörten es eingangs, es ist in keinem anderen das Heil oder anders ausgedrückt die Erlösung als in dem Namen Jesu. Und alle Menschen, so heißt es im Evangelium, beziehungsweise in der Apostelgeschichte und in den Briefen, alle Menschen werden sich einmal beugen vor diesem Menschensohn, vor Gott, vor Jesus. Jesus hat für uns alles getan. Das ist die Losung des heutigen Tages. Vor 2 Tagen bin ich aufgewacht mit einem Lied, das spürt man, das so eine Predigt, die man Anfang der Woche dann vorbereitet oder die mit einem schwanger geht. Das heißt, man beschäftigt sich sehr mit den Inhalten oder den Texten und dann, ja, das war so eine Eingebung von innen mit dem Lied. Sag, kennst du wohl den wunderbaren Namen? Sicherlich kennt ihr auch das Lied. Manche schmunzeln und freuen sich, ja. Uns zum Heil von Gott gesandt. Sein Lob erklingt hinaus in alle Welten, über Meer und jedes Land. Im grünen Liederbuch ist es zu finden. Name über alle Namen Jesus, kein schöneren auf Erden gibt's. Nur in Jesu Namen ist Heil. Er ist der Kyrios, der Messias, der Christus, der Ewige. Und willst du ewige Freude haben, so sagt es Augustinus, dann häng dich doch an ihn fest, der Ewige ist, der ewige Gott. Er heißt Gottheld, ewig Vater, Friedefürst, Immanuel, Gott ist mit uns. Herr, dein Name sei erhöht. He is the Lord, er ist der Lord, der Herr. Und er ist der Fels. Ja, das hat jemand vorher auch gesagt im Gebet. Er ist mein Fels. Er soll unsere Losung sein in der neuen Woche. In unserem Alltag, im Beruf, auch im Ruhestand, in der Schule, in der Reha und auch heute Nachmittag, wenn wir die Gemeindeversammlung haben. Kommen wir zum Schluss. Ich gebe zu, vielleicht seid ihr auch einig mit mir, das waren heute vielleicht doch auch ganz anspruchsvolle Gedanken. Aber ich möchte uns Mut machen. Vielleicht schaut ihr mal auf unsere Homepage ein bisschen genauer hin. Da findet sich ein ganz tolles Bibelquiz. Weiß gar nicht, wer das eingestellt hat. Und wenn du da draufklickst, da kannst du Bibel, also Biblionär werden, nicht Millionär, sondern Biblionär. Schau doch einfach mal rein, da kannst du dir noch mehr Bibelwissen aneignen und auch ganz viel lernen über die Propheten. Du kannst bis zu 500.000 Fragen schaffen oder du kannst es sogar schaffen bis zu der 1.000.000. Frage. Also, schau mal rein. Propheten näher kennenlernen, nutzen wir vielleicht auch die Fastenzeit dazu, mal andere Dinge wegzulassen und sich wieder neu auf Christus auszurichten, auf seinen Namen. Denn dieser Name wird nie verklingen. Jesu Name wird weiter klingen, heißt es in einem Lied. Er ist unvergänglich. Und, das ist so mein Wunsch, er soll auch in unserer Gemeinde ausstrahlen. Denn er ist der Einzige. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.